herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Lisa Fries zum Thema Physiotherapie bei Frailty. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Liebe Lisa, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten eine kleine Pause. Ich freue mich über das Thema, das wir heute besprechen, weil das so ein bisschen gut passt in die Themen, die wir auch zuletzt hatten. Geriatrische Themen, Frailty, Sarkopenie, Kachexie, das sind alles Begriffe, die in letzter Zeit sehr häufig vorgekommen sind im Klinisch Relevant Podcast. Und ja, dein Themenvorschlag über das Frailty-Syndrom zu sprechen, hat dazu geführt, dass ich auch nochmal einen ganz alten Podcast gehört habe. Ich glaube, das war so um die 100. Folge von Christian Grüneberg, der leider keine Podcasts mehr für uns macht. Aber ja, das ist ein Thema, das ist brandheiß. Und ja, ich bin gespannt, sozusagen herauszufinden von dir, was man von physiotherapeutischer Seite machen kann, also wie ihr dem Thema Frailty begegnet. Wollen wir noch mal ganz kurz vorne anfangen? Und ja, also ich wollte dich gerne fragen, wie näherst du dich dem Thema Frailty? Wie definierst du das? Es ist ja nicht so, dass die Patienten jetzt mit der Diagnose Frailty zu dir kommen, sondern das ist ja was du selber wahrnimmst. Wie diagnostizierst du das als Physiotherapeutin und wie versuchst du das Ausmaß der Frailty zu messen, in Anführungszeichen?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir heute über dieses interessante Thema reden können. Ich bin auch da ganz bei dir und würde ganz am Anfang anfangen. Und der Anfang jeder Physiotherapie liegt ja tatsächlich in der ärztlichen Zuweisung. Das heißt, wir sind, oder vielmehr unsere Patientinnen und Patienten, darauf angewiesen, dass der Arzt das erkennt, dass die Patienten in irgendeiner Form Unterstützung brauchen betreffend ihrer Frailty. Und was wir da als Physiotherapeuten für praktische Angriffspunkte haben, sind ja ganz viele Dinge aus dem Training, ja, aus dem Krafttraining. Und das weiß man, dass das gerade im Alter ganz, ganz, ganz wichtig und vor allem hocheffektiv ist. Nicht nur für die Skelettmuskulatur, sondern auch für alle Geschlechter, gerade der Beckenboden ist hier ein zentraler Punkt, weil auch Sturzgeschehen hier ja häufig vorkommen und das ja auch ein Risikofaktor oder ein Diagnosefaktor auch für die Frailty ist. Was ich bezüglich Muskulatur als sehr interessant finde, und bei den Vorbereitungen ehrlicherweise erst herausgefunden habe, aber ab heute auch in meine physiotherapeutische Befundung mit einfließen lasse, ist der Wadenumfang. Ein Wadenumfang unter 31 cm scheint nämlich ein Surrogatparameter zu sein für eine insgesamte Muskelschwäche oder für einen insgesamten Muskelabbau. Und einen Wadenumfang zu messen, finde ich sehr einfach.
Total. Ein guter Tipp, das fällt mir gerade ein, weil so im klinischen Eindruck, wenn man sich Patienten anschaut, untersucht und die vielleicht auch mal gehen lässt, dann ist das ja was einem auch schnell ins Auge fällt, dass der Wadenumfang klein und schmächtig ist vielleicht. Und das dann einmal zu messen, ist natürlich etwas, was schnell geht. Vielleicht sagt es nochmal ganz kurz, zur Definition, also Frailty ist ja das englische Wort für Gebrechlichkeit. Ich habe ja gerade schon hingewiesen darauf, dass wir einen Podcast gemacht haben mit Professor Bauer vor ein paar Wochen zum Thema Sarkopenie. Da sprechen wir auch über die Begriffe Frailty und Kachexie, also als Abgrenzung zur Sarkopenie. Und die Frailty, das bedeutet ja einfach letztlich nur Gebrechlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Krankheit kommt, dass es zu Stürzen kommt, dass es zu also Krankenhauseinweisungen kommt, dass es zum Tod kommt, ist bei jemandem, der frail ist, der gebrechlich ist, deutlich erhöht. Und ich finde den Begriff Frailty auch so wichtig, weil natürlich das Alter des Patienten nur einen sehr unsicheren Eindruck gibt darüber, wie es dem Patienten eigentlich geht. Das heißt, wir alle kennen die 90-jährigen, rüstigen Menschen, die immer noch ihr Leben leben wie sonst auch und alles machen. Aber es gibt auch die 70-Jährigen, die schon schwer krank sind und die frail sind. Und deswegen finde ich diesen Begriff so wichtig. Und du hast es gerade gesagt, also das ist natürlich auch wichtig, dass die behandelnden Ärzte, dass die Therapeuten das erkennen, dass bei der Patientin, bei dem Patienten das vorliegt, dieses Syndrom. Und du hast gerade schon das Thema Muskeltraining angesprochen. Das ist etwas, was ja auch bei der Sarkopenie, also bei dem Muskelschwund im Alter, extrem große Rolle spielt. Aber ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Patientinnen und Patienten kommen ja wahrscheinlich nicht zu dir mit der Diagnose Frailty, oder?
Nein, ganz. Also das ist bei mir noch nie vorgekommen. Es wäre aber mal, glaube ich, ganz gut, wenn diese Diagnose oder diese Diagnose auch öfter zu einer physiotherapeutischen Zuweisung führt. Weil wir wissen, dass eben diese gezielten individuellen physiotherapeutischen Interventionen, gerade auch im Hausbesuch, wenn man jetzt an die Stürze denkt und Sturzfallen entfernt, hoch effektiv sind für die Menschen. Und man macht sich da als Physiotherapeut, gerade wenn ich jetzt an diese Sturzfallen denke, nicht sehr beliebt, wenn man den seit Jahren im Familienbesitz bestehenden Teppich gerne entfernen möchte, weil er eine Sturzfalle darstellt. Aber das ist eben ganz, ganz was Wichtiges. Das hier, und du hast es ja gesagt, das Alter ist auch hier kein guter Parameter nur für sich gesehen. Je frühzeitiger man die Menschen auch einer entsprechenden Therapie zuführt, umso weniger häufig passieren auch negative Folgen von der Frailty. Und die Frailty ist eben auch eine Diagnose, die hier, es ist nicht einfach nur, die Menschen sind halt alt. Ja, man kann da ganz, ganz viel und sehr effektiv arbeiten. Genau. Und weil wir jetzt, du hast ja, glaube ich, auch Krafttraining angesprochen, diese Dinge sind so, so wichtig und so einfach in den Alltag einzubauen, wenn ich alleine daran denke, dass die Patienten aufstehen und hinsetzen. Wie oft muss ich ein alter Mensch aufstehen und hinsetzen? Alleine, wenn wir über den Toilettengang sprechen, er muss aufstehen, muss zur Toilette gehen, muss sich hinsetzen, muss wieder aufstehen, muss wieder zurückgehen und sich wieder hinsetzen. Also alleine aufstehen und hinsetzen, und das ist ja auch ein Testverfahren, Chair-Rise-Test, dass die Patienten als Test als auch als Alltagstätigkeit sehr, sehr gut üben können. Und sicher, weil sie sitzen dabei. Sie können sich jederzeit wieder hinsetzen.
Du hast gerade gesagt, du kannst im Rahmen des Hausbesuches dir natürlich auch das Umfeld der Patientinnen und Patienten anschauen und gucken, okay, wo sind Stolperfallen, wie kann man den Weg zum Beispiel in die Küche oder zur Toilette, wie kann man den einfacher und sicherer gestalten. Konkret, wenn wir jetzt über das Laufen und über das Aufstehen sprechen, gibt es da Übungen, die du konkret durchführst? Also ist es sozusagen damit getan, diesen Vorgang zu üben, oder gibt es halt auch spezielle Übungen, die du dann entweder im Hausbesuch oder bei dir in der Praxis mit den Patientinnen und Patienten durchführen kannst?
Ja, die klassische Kniebeuge, also aufstehen, hinsetzen, ist schon eine tatsächlich sehr gute Übung, wie ich finde. Und was meine Patientinnen und Patienten alle mit mir üben müssen, ob sie wollen oder nicht, ist das vom Boden wieder aufstehen.
Das heißt, wenn es zu einem Sturz gekommen ist, jetzt simuliert sozusagen, dass sie dann wieder hochkommen.
Ja, alleine der Weg auf den Boden, der kontrollierte Weg auf den Boden, braucht ja schon gute Beweglichkeit und eine gute Muskelkraft, und der Weg wieder zurück genauso.
Und nur damit ich mir das vorstellen kann, also du hast gerade gesagt, so die Kniebeuge ist etwas, was man gut üben kann. Also wäre es dann so, dass du mit den Patientinnen und Patienten tatsächlich mehrere Sätze von Kniebeugen machst, oder gibt es Gerätschaften, mit denen du arbeitest? Therabänder, keine Ahnung. Nimm uns da mal mit rein.
Also im Hausbesuch arbeite ich damit, was vorhanden ist. Es gibt so viele tolle Dinge, die die Menschen meistens zu Hause haben, mit denen man sehr auch kreativ einfach arbeiten kann. Jetzt wissen wir, wenn wir aufstehen und uns wieder hinsetzen, dann arbeiten wir mit dem eigenen Körpergewicht. Um das Ganze natürlich zu steigern, wir wollen ja eine adäquate Kräftigung haben, kann man dem Patienten auch einfach in jede Hand ein Gewicht geben. Wenn das ein, wir sagen, Sechsertragerl, wenn es so ein Sechsertragerl ist, dann ist das gut. Gut ist natürlich auf jede Seite, damit wir diese Symmetrie herstellen können. Und das sind alltagsrelevante Gegenstände, die die Menschen auch immer hier haben. Und was sie werden dann auch immer daran erinnert, dass sie das ja üben sollten, wenn sie solche Gegenstände sehen. Und das finde ich ja auch sehr hilfreich. Was ich mit den Menschen auch immer übe, sind Ausfallschritte. Und zwar auch so, dass man Richtung Reaktionskraft geht tatsächlich. Dass ich sie auch natürlich im sicheren Rahmen, also ich sorge da natürlich immer für maximale Sicherheit, dass da nichts passiert. Ich schupfe meine Patienten. Also die kriegen von mir einen anständigen Schubser. Das ist in dem Sinn alltagsrelevant, wenn man einkaufen geht und es rempelt einen einmal jemand an, dann muss man dem Ganzen, dann muss das System, Körper darauf reagieren können. Deshalb werden meine Patienten von mir geschubst. Genau. Was übe ich noch? Ganz, ganz viele, also alle Patienten haben irgendwas zu Hause, womit man Gleichgewicht üben kann. Und bitte das nicht alleine üben, ja, immer im sicheren Rahmen. Wenn man einfach ein Handtuch zusammenlegt, ist das eine, macht alleine diese instabile Unterlage, diese weiche Unterlage auch schon notwendig, dass der Körper hier reagiert und mit seinen Gleichgewichtssystemen entsprechend gegenwirkt, ja, und die Schwierigkeit, man kann halt das auch noch viel, viel schwieriger gestalten, indem man die Patienten die Blickrichtung ändern lässt, nach links oder nach rechts, nach oben oder nach unten, oder indem man ihnen auch kognitive Aufgaben stellt und vom Boden aufstehen und eben diese Dinge, das sind eigentlich so Minimum-Dinge, die ich mit meinen Menschen im Hausbesuch gerne übe.
Und wenn die Menschen zu dir in die Praxis kommen, was wären dann so Möglichkeiten, die du therapeutisch hast? Welche anderen Übungen würdest du dann konkret durchführen mit denen?
Also in der Praxis habe ich verschiedenste Gewichte auch zur Verfügung. Da habe ich eine Erex-Matte zur Verfügung. Da kann ich ja auch meinen Spiegel hinstellen, wo ich möchte. Da kann man auf diese Dinge noch viel, viel genauer Bezug nehmen, dass man eben sich genau herantastet, wie viel Gewicht braucht dieser Patient. Man muss das aber, finde ich, schon alltagsrelevant auch gestalten, auch in der Praxis, denn der Patient hat in der Regel keine Kurzhantel zu Hause. So. In der Regel haben die Patienten auch keine Matte zu Hause, auf der sie das gut und bequem, sage ich einmal, vom Boden aufstehen können. Das sind halt Dinge, womit man sowas anbahnen kann. Genau. Aber Therabänder selbstverständlich eignen sich hier. Das ist auch kostengünstig zu erwerben für die Patienten zu Hause. Auch so Beintrainer sind relativ kostengünstig zu erwerben für zu Hause. Also da kann man in der Praxis als auch im Hausbesuch wirklich sehr viel, sehr effektiv machen. Auch wenn es darum geht, eine Progression der Behandlung, also auch eine Schwierigkeitserhöhung, eignen sich ja unsere Liegen sehr gut. Je niedriger man wieder aufstehen muss, umso schwieriger wird's.
Ich glaube, etwas, was ich aus dem Gespräch mit Professor Bauer mitgenommen habe, wenn es jetzt um das Thema Sarkopenie geht, und wir haben ja jetzt bisher primär über die Muskulatur gesprochen, ist, dass das eigentlich wahrscheinlich sogar mehr Muskeltraining gemacht werden müsste, also auch intensiveres Muskeltraining gemacht werden müsste. Also das heißt, dass die Leute zu wenig rangenommen werden. Ist das auch so deine Erfahrung? Also hast du das Gefühl, dass da viel zu wenig gemacht wird?
Ja. Wir sind insgesamt auch mit uns selbst sehr im Schongang unterwegs. Also man darf unser aller Muskeln ruhig auch etwas zutrauen. auch im Sinne von zumuten. Also das ist, man schafft und auch unsere Patienten schaffen oft viel mehr, als wir uns am Anfang zutrauen würden. Ja. Also das würde ich, und eben dieses sich zutrauen ist ja auch insgesamt im Kreislauf der Frailty was sehr Wichtiges, wie ich finde. Also man darf dem Patienten was zutrauen und sich selbst. Und genau, damit erreicht man ja auch viele andere Dinge. Dass, wenn sie das schaffen, können sie auch andere Dinge schaffen. Aber man darf ruhig gut mit Gewichten arbeiten, ja.
Bedeutet das auch, dass du deine Patientinnen und Patienten an die Maschinen setzt, in Anführungszeichen, ne? Also an die Drückerpresse und so?
Also ich persönlich nicht, weil ich das nicht habe, aber ich empfehle zumindest einen Gastbesuch im Fitnessstudio, dass sie sich das einmal ansehen. Und ich gehe ja auch selbst ins Fitnessstudio und da gibt es eine entzückende Runde von älteren Damen und Herren, wo ich mir immer denke, wenn ich einmal in diesem Alter bin, möchte ich auch so eine Runde haben, mit der ich ins Fitnessstudio gehen kann. Also die haben richtig Spaß dort. Fitnessstudio empfehle ich ganz klar.
Ich empfehle das meinen Patientinnen und Patienten auch immer.
Ja, machen Sie es? Ja,
ich finde, das hat unterschiedliche Aspekte, auch den sozialen Aspekt natürlich, aber das ist eine gute Sache. Sag mal, Frailty, haben wir ja gesagt, das ist ja ein übergeordnetes Konzept. Das hat ja jetzt nicht nur was mit Muskulatur zu tun, aber ich denke, dass ihr Physiotherapeuten natürlich schon insbesondere die Muskulatur adressiert, indirekt natürlich dadurch auch die Knochenstruktur. Du hast das Wort Sturzprophylaxe angesprochen, Frakturprophylaxe. Sprichst du das Thema Ernährung auch an?
Also man weiß ja, dass man im Alter mit den Proteinen eher nicht sparen soll. Wenn ich da eine Zahl, die ich jetzt in den Vorbereitungen irgendwie mich, glaube ich, erinnere, 25 bis 35 Gramm pro Hauptmahlzeit sollte Protein sein im Alter. Und ich empfehle Ihnen schon, dass Sie sich dazu noch von einem Experten tatsächlich beraten lassen. Man weiß ja auch, im Alter hat man verschiedenste individuelle Bedürfnisse, die dann natürlich von einem Experten viel besser mit berücksichtigt werden können. Aber aus meiner Sicht scheint es so zu sein, als ob dieser erhöhte Proteinkonsum gerade für die Muskulatur schon was sehr Wichtiges ist. Natürlich muss man eben andere Dinge mit beachten, aber die Diätologen wissen da, glaube ich, sehr gut Bescheid. Aber Protein scheint so, was ich aus meiner leidenhaften Perspektive beurteilen kann, ist Protein scheinbar der Schlüssel. Ich glaube, was mir ja auch auffällt, was ein Schlüssel ist, ist ja das Trinken. Viele, aus meiner Warte, trinken ja auch zu wenig, dann entwickelt sich wieder Schwindel. Deshalb habe ich ganz eingangs auch einmal den Beckenboden auch angesprochen. Also ich glaube, es ist auch die Flüssigkeitsaufnahme, natürlich wieder unter Berücksichtigung von diversen Nebendiagnosen, auch sehr, sehr wichtig.
Ja, absolut. Also Trinken ist ein großes Thema. Ich höre häufig von meinen Patientinnen und Patienten, ja, aber da muss ich so häufig auf die Toilette. das ist ja auch immer so eine Sache. Aber Trinken, ja, du machst es gerade, das ist extrem wichtig. Und ich wollte noch zum Thema Proteine sagen, also die Zahlen, die da jetzt so rumgeistern, sind tatsächlich so bei zwischen 1 und 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Ja. Das ist viel, ne? Also das kriegst du ja auch mit der normalen mitteleuropäischen Diät gar nicht so hin. Das heißt, man kann ja tatsächlich auch drüber nachdenken, Proteine zu substituieren, also Pulver zum Beispiel zu verwenden. Oder spezielle Präparate, die es in der Apotheke gibt. Aber ja, das ist was, auf was man auf jeden Fall achten muss. Mhm. Gibt es aus physiotherapeutischer Sicht noch anderes, was du für deine Patientinnen und Patienten tun kannst, um Frailty vorzubeugen oder wenn sie vorhanden ist, um die zu bessern und zu behandeln?
Also ich würde, wenn mir auffällt, dass ja sehr viele Medikamente verordnet sind, die auch unter Umständen in die gleiche Richtung gehen, einen Arzt bitten wollen, hier noch einmal einen Check zu machen, ob wirklich alle Medikamente notwendig sind. Man weiß ja auch, dass ab 5 Medikamenten die Interaktion der Medikamente einfach ganz viele Nebenwirkungen auch schon mit sich bringt. Da würde ich bitten, dass man da noch einmal drüber schaut, um da vielleicht das Optimum für die Menschen herauszuholen. Sturzprävention, je früher, desto besser. Wer einmal gestürzt ist, macht es in der Regel auch ein weiteres Mal. Deshalb hier finde ich, dass alleine ein Sturz schon die Zuweisung zu einer Physiotherapie indiziert eigentlich. Und ja, also der Meinung, das ist, du hast es ja schon gesagt, Frakturprophylaxe ja auch zu einem Stück weit, damit die Menschen davor geschützt sind. Diese klassische Schenkelhalsfraktur, die ja häufig im Rahmen von Stürzen passiert, das möglicherweise könnte man das durch eine frühzeitige Zuführung einer adäquaten Therapie verhindern. Und das muss ja nicht zwingend Physiotherapie sein, auch wenn man die Menschen insgesamt zu einer Aktivität, in welcher Form auch immer, bringt, ist das was ganz Hervorragendes. In Österreich werden auch von den Krankenkassen ja sturzprophylaktische Programme mittlerweile schon angeboten, dass man hier die Menschen wenigstens hinschickt. Also das finde ich ganz, ganz was Wichtiges. Ganz wichtig. Und ebenso wie, wenn die Patienten mir einmal sagen würden, dass sie wenig trinken, weil sie dann oft aufs Klo müssen, weil möglicherweise Beckenboden ein Thema ist, dann gehören sie auch hier schon, finde ich, in irgendeiner Form geschützt vor dem. Weil das wird ja nicht besser von selbst.
Auch da würde ich dich gerne bitten, das mal konkret zu erzählen, was du mit den Menschen machst. Also wenn es jetzt um das Thema Sturzprophylaxe geht oder vielleicht auch sogar Sturz, wie soll ich sagen? Man kann ja auch so oder so stürzen. Man kann ja stürzen wie ein Baum und sich den Schenkelhals brechen, oder man kann ja auch versuchen, den Sturz abzumindern. Ne? Also man kann ja auch mit Protektoren arbeiten, man kann aber auch lernen, wie man stürzt. Was machst du konkret mit den Menschen?
Das muss man natürlich abwägen. Ja? Wenn mein Patient so gut ist, dass ich mit dem Stürzen üben kann, dann würde ich das habe ich bis jetzt einmal gemacht, dann würde ich das natürlich tun, auch unter dieser Rücksichtnahme, dass ich die Umgebung so herrichte. Also da habe ich natürlich einen weichen Boden, dass die Menschen das üben können, dass sie sich zum Beispiel nicht mit dem Handgelenk abstützen, sondern mit dem Unterarm. Ja, dass die Fläche eine größere wird. Auch das Thema mit dem Abrollen beim Stürzen ist ja auch was verletzungsverhindernd wirken kann. Und ich habe es schon mal angesprochen, was wichtig ist, ist Reaktion zu trainieren. Ja? Wir haben verschiedenste Mechanismen im Körper. Jeder hat so seine eigene Strategie, wie er sich vom Stürzen bewahrt. Und das kann man natürlich sich ansehen, indem man die Patienten auf entsprechende Unterlagen stellt, Wackelbretter oder so, dass man einfach sehen kann, okay, wo ist der Schwachpunkt des individuellen Menschen und was kann ich da trainieren, damit eben genau das nicht passiert. Damit sich, auch wenn es dann doch passiert, die Menschen auch möglichst wenig verletzen. Ja? Es gibt da unterschiedlichste Hilfsmittel. Es gibt ja zum Beispiel auch so Hüftprotektoren. Wobei, ich bin da nicht dagegen, aber gut wäre es, wenn man es natürlich erst gar nicht benutzt, wenn das gar nicht benötigt wird, weil man es muskulär einfach so gut stabilisieren kann. Und Gleichgewicht, alleine Gleichgewicht ist ja ein Riesenthema. Also es gibt ja unterschiedlichste Systeme im Körper, die zum Gleichgewicht beitragen. Und alle diese Systeme müssen gut zusammenspielen, müssen auch gut mit dem restlichen Körper zusammenspielen. Und jedes einzelne davon kann man auch versuchen zu trainieren. Eben wie ich schon angesprochen habe, mit dem Kopf wechseln, mit hell-dunkel, mit unterschiedlichsten Unterlagen, ja, mit Einfluss nehmen von außen, dass man die Menschen schubst. Also hier sind diese Dinge, kann man wirklich ganz, ganz individuell mit den Menschen üben, besonders wichtig finde ich, dass man ihnen wirklich auch sagt, manche Dinge dürfen meine Patienten nicht alleine üben, niemals. Zum Beispiel mit geschlossenen Augen. Ja, das machen sie nur, wenn ich da bin.
Genau, da muss ich gerade an meine ganzen Patientinnen und Patienten mit Polyneuropathien denken. Ne? Das macht das ja auch nochmal deutlich schwerer mit dem Laufen und dem Gleichgewicht. Ich wollte dich fragen, das Thema Atmung oder Belüftung der Lunge sozusagen, adressierst du das auch oder adressierst du das sozusagen indirekt, indem du die Patientinnen und Patienten aktivierst im Training? Wäre das noch was man jetzt beim Frailty-Syndrom mit einsetzen kann?
Selbstverständlich, als Atemtherapeutin kann ich da nur ja sagen. Atmung hat ganz viel auch natürlich mit Ausdauer zu tun und einer der einfachsten Wege, unsere Patienten zu einer Atemvertiefung anzuregen, ist sie zu belasten. Und ganz, ganz häufig haben ja unsere multimorbiden Patienten in dieser Altersgruppe auch in irgendeiner Form eine Nebendiagnose, die Atmung betrifft. Und auch in aller Regel haben die auch eine Inhalation. Und diese Inhalation effektiv durchzuführen, ist, finde ich, ganz was Wichtiges. Denn wenn man gerade schlecht Luft bekommt, verbessert das halt kein System des Körpers, weder Gleichgewicht noch Kraft noch Reaktion noch irgendwas. Und es gibt ja auch diese Notfallsprays. Das macht natürlich Sinn, den so zu deponieren, dass wir den auch greifbar haben. Denn wenn der Patient merkt, es kommt die Atemnot und dann schnell seinen Spray irgendwo holen muss, naja, dann fällt da in der Atemnot noch hin, hat da auch niemand was davon. Also das sind so Alltagsdinge, die man sich einfach gerade im Hausbesuch, finde ich, gut anschauen kann, dass die nicht irgendwo in irgendeiner Schublade im zweiten Stock sind oder so.
Ja, das ist total gut, dass du das sagst. Also der Podcast von Christian zum Thema Frailty, der ist sehr, also da kann man sich wirklich die ganzen Grundlagen theoretischer Natur reinpfeifen, aber Dinge, die du jetzt gerade sagst, das ist einfach das, was dann im Alltag total wichtig ist, ne? Und die kleinen Sachen, die dann in der Zusammenschau einfach auch den Erfolg bringen. Zum Schluss würde ich gerne nochmal fokussieren auf das, was du vorhin gesagt hast, was die Medikamente betrifft. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt neben der Ernährung. Die Medikamente sollten regelmäßig überprüft werden. Und auch da gibt es einen sehr guten Podcast zu aus den letzten Wochen bei uns mit Professor Denkinger. Und Professor Baum, da haben wir über Deep Prescribing und Polypharmazie gesprochen. Und das ist erstaunlich, was die Menschen alles so nehmen an Medikamenten, nur weil die Medikamente sich in die Liste geschlichen haben, aus dem Krankenhaus zum Beispiel, und dann immer weiter verschrieben werden, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt mehr indiziert sind. Also das ist was immer wieder überprüft werden muss. Liebe Lisa, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Expertise. Ich habe gerne mit dir gesprochen. Ich finde es spannend, deine Sicht oder die physiotherapeutische Sicht auf die Dinge zu bekommen. Habe ich noch was Wichtiges vergessen?
Schmerzmanagement wäre vielleicht noch was. Ja, ältere Menschen haben natürlich viel auch zu tun, immer wieder mit Schmerzen, dass man hier vielleicht auch bezüglich der Schmerzen gut die abdeckt. Ja.
Ja. Aber auch nur so, dass sie nicht schlafend in der Ecke liegen und zu müde sind durch die Medikamente, ne? Durch die Schmerzmedikamente. Aber ja. Schmerzen, das ist ein großes Thema, da hast du absolut recht. Das behindert ja auch die Menschen dabei oder hindert sie daran, aufzustehen und aktiv zu sein. Und da das richtige Mittelmaß zu finden, ist extrem wichtig. Ja. Letzte Frage, Lisa. Sprichst du mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten manchmal über die Patienten?
Wenn ich sie erreiche, ja.
Weil das finde ich so schade, dass das im Alltag häufig nicht funktioniert. Wir wissen alle, wie wichtig interdisziplinäres Arbeiten ist und interprofessionelles Zusammenarbeiten ist. Und wenn du feststellst, dass es ein Problem gibt mit den Medikamenten oder mit dem Schuhwerk oder mit dem Trinken oder mit der Aktivität an sich ist das ja was, was unbedingt ja auch an die behandelnden Ärztinnen und Ärzte und an die Angehörigen weitergetragen werden muss. Und deswegen wünschte ich mir manchmal, es gäbe so Fallkonferenzen oder zumindest eine Plattform, wo diese Informationen zusammenlaufen würden. Das wäre toll, oder?
Das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Gerade, also bei uns ist es ja auch häufig so, dass unsere Ärzte sind ja sehr compliant, möchte ich fast sagen. Man geht zum Arzt, sagt, ich hätte gerne eine Überweisung zur Physiotherapie und man kriegt eine Überweisung zur Physiotherapie. Was ja super ist. Wenn man dann aber rückspricht, habe ich ab und zu den Eindruck, dass manch Arzt vielleicht gar nicht so erfasst hat, dass dieser Patient überhaupt bei einer Physiotherapie ist.
Ja, das kenne ich, glaube ich. Also diesen Eindruck, dass man dann ein Rezept für die Physiotherapie bekommt, dann ist das auch weg, so nach dem Motto. Das wäre gut, wenn die Informationen dann halt trotzdem, also eine Rückkopplung stattfinden würde. Ne? Lisa, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Über was sprechen wir beim nächsten Mal?
Es bleibt noch spannend.
Es bleibt noch spannend. Genau, den Spannungsbogen, den halten wir noch aufrecht. Bis zum nächsten Mal. Ha? Danke dir.
Ja, danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.